Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Und dazu begrüßen Sie heute Katja Bigalke und Martin Riesel. Herzlich willkommen. Ein neues Institut für Internet und Gesellschaft wurde in Berlin gegründet. Dazu gab es diese Woche viele Diskussionen, vor allem weil es bislang von nur einem einzigen Sponsor finanziert wird. Und der ist nichts Geringeres als Google. Welches Anliegen verfolgt das Forschungsteam? Inwieweit ist ihre Arbeit unabhängig? Das wird ein Thema sein, das uns in dieser Sendung beschäftigt.
Und beim neuen Dienst Google Plus ist gerade ein heftiger Streit ausgebrochen, ob man nun Realnamen oder Pseudonyme verwenden sollte. Darüber sprechen wir mit dem Blogger Don Dahlmann. Eine andere Diskussion gibt es in Blogs um einen Film, der bei YouTube gesperrt wurde, angeblich von der GEMA. Dazu eine Stellungnahme von einem GEMA-Sprecher und Musik aus diesem Film, Sita Sings the Blues.
Und wir wenden uns den Spekulationen rund um eine neue Internetblase zu. 12 Jahre nach der ersten Dotcom-Krise werden Internetfirmen an der Börse wieder extrem hoch gehandelt. Ob da wieder nur Hoffnungen und heiße Luft verkauft werden, erklärt uns der Entrepreneur Markus Breuer.
Rund um diese neue Blase, die sich da auftut, gibt's auch Musik. Zum Beispiel einen Song, der ist schon vor ein paar Jahren entstanden, als es eine ähnliche Situation gab. Da hat die US-Truppe The Richter Scales aus einem Song von Billy Joel eine inhaltsschwangere Nummer gemacht, in der kriegen viele Player im Netz einen auf die Nase. Tolles Video dazu auf YouTube, der Link dazu auf breitband.deradio.de. Here comes another bubble von The Richter Scales.
There's absolutely no bubble in technology. Get me a CS degree, honor roll, MIT, moved to Palo Alto, opportunity now. Thought I had the perfect plan, took the job at Webvan, traded in my 20s for a worthless pile of tech stock. Suffered through the market crash, lost a giant wad of cash. Pink slips, burger flips, would you like some fries? Happy days are here again, Larry Page, Sergey Brin. Time to write a business plan so I can be like those guys.
Here comes another bubble, it's a monster rally all around the valley.
Blog, blog, blog it all, blog it if it's big or small. Blog in the Cineplex, blog while you're having sex. Blog in the locker room, babies blogging in the womb. Blog even if you're wrong, won't you blog about this song? Launch party, nicely dressed. What's the point? Sausage fest. Blue shirts, khaki pants, looking like a line of ants. Need to get a Facebook page. All these guys are half my age. 29, past my prime. I feel so behind the times. Yourself $1 million, partly skill, mostly luck. Now you can't afford a down payment on a small house. If you want a bigger one, Hillsboro, Atherton, better hope the same thing happened to your spouse. IPO, lucky you, have your cake and eat it too. Private yacht, party jet, why not buy a matching set? Build yourself a rocket ship, blast off on an ego trip. Can this really be the end? Back to work you go again.
Topic.
Die Nachrichten überschlagen sich ja in den letzten Wochen wieder, wenn es um potenzielle Börsengänge von Internetfirmen geht. Da ist zum Beispiel die Social Gaming Firma Zynga, die unter anderem Farmville entwickelt hat und bereits vor ihrem Börsengang auf eine Bewertung von 20 Milliarden Dollar kommt.
Oder das Business-Netzwerk LinkedIn etwa, das ging dieses Jahr an die Börse und ist schon jetzt 10 Milliarden Euro wert. Alles nichts gegen den angekündigten Börsengang von Facebook. Dessen Wert wird schon jetzt auf 100 Milliarden Dollar geschätzt.
Das alles klingt ein bisschen nach der Dotcom-Blase vor 12 Jahren, oder nicht, Tariq Amir?
Die Stimmung scheint am Überkochen zu sein. Das zeigen die fantastischen Bewertungen.
12 Jahre nach der New Economy-Blase schießen die Börsenwerte von Internetfirmen erneut in den Himmel. Den Anfang machte im Mai LinkedIn. Schon einen Tag nach dem Börsengang hatte das Business-Netzwerk seinen Aktienkurs verdoppelt und seitdem weiter gesteigert. Mit nur 15 Millionen Dollar Gewinn im letzten Jahr ist das soziale Netzwerk für Geschäftskontakte an der Börse derzeit mehr als 10 Milliarden Dollar wert. Weitere erfolgreiche Start-ups wollen vom neuen Internetboom profitieren. Twitters Wert wird auf mehr als 7 Milliarden Dollar geschätzt, obwohl der Kurznachrichtendienst kaum Geld verdient. Der Rabattvermarkter Groupon wird gar auf 30 Milliarden Dollar taxiert. Vorweisen kann die Firma bislang nur Verluste.
Mit seinem Börsengang will das soziale Netzwerk Facebook alle Rekorde brechen.
Die Mutter aller Börsengänge wird für das kommende Frühjahr erwartet, wenn die Aktien von Facebook in den Handel kommen. Derzeit geschätzter Unternehmenswert 100 Milliarden Dollar bei 360 Millionen Dollar Gewinn. Jeder Facebook-Nutzer ist damit 160 Dollar wert und Facebook selbst wertvoller als Deutsche Bank, Deutsche Post und Lufthansa zusammen.
Wir sollten eine Party feiern, wie wenn's 1999 wäre. 1999 ist doch gar nicht allzu lange her.
Wenn auch Sie an die Börse wollen, ja dann mit mir liegen Sie genau richtig.
Erinnerungen an die New Economy-Krise werden wach. Im Vorfeld war etwa der Schauspieler Manfred Krug Galionsfigur einer massiven Werbekampagne für die Telekom-Aktie, die er später als seinen größten beruflichen Fehler bezeichnete.
Man gönnt sich ja sonst nichts.
Nach dem Platzen der Blase im Jahr 2000 stürzte die T-Aktie von 100 Euro auf 8 Euro ab und blieb seitdem im Keller. Viele der damals milliardenschweren Internet-Startups wie der Lebensmittelhändler Webvan, der Spielzeugshop eToys oder die Modeboutique Boo.com trieb es in die Insolvenzhölle.
Ich bin verrückt nach 1999.
Droht jetzt schon wieder ein Dotcom-Desaster? Verfechter des neuen Internetbooms verweisen darauf, dass sich die Rahmenbedingungen der Internetwirtschaft radikal verbessert haben. Während vor 10 Jahren weltweit erst 300 Millionen Menschen online waren, sind heute 2 Milliarden im Web unterwegs. Schnelle DSL-Leitungen erlauben attraktive und anspruchsvolle Dienste, zuverlässige Bezahlsysteme sorgen für echte Umsätze. So wie bei Google, das mit Werbung ganz reale Milliarden verdient und dessen Aktienwert sich seit dem Börseneintritt versechsfacht hat.
Und da knallen schon die Sektkorken. Dass es derzeit ganz offensichtlich einen Börsenhype um Internetfirmen gibt, das haben wir ja nun umfassend dargestellt bekommen, bleibt die Frage, worauf dieser Hype eigentlich basiert. Was sind das für Mechanismen, die hier greifen? Diese Themen haben wir mit Markus Breuer besprochen, Blogger und Entrepreneur, der schon vor der ersten New Economy Krise in der Startup-Szene unterwegs war. Unsere erste Frage war, wie man das derzeit einschätzen muss, wenn so viele Internetunternehmen an die Börse streben. Ist das der einzige Weg zu wachsen und sich zu finanzieren und wieso machen die das?
Sicherlich nicht. Also sag mal, im Vergleich zu der ausgeprägten Internetblase um 2000 herum gehen diese Firmen sogar relativ spät an die Börse. Ich sag mal, ich war selbst auch in dem Markt unterwegs damals vor 10, 12 Jahren und tatsächlich war es damals halt nicht unüblich, eben sehr, sehr junge Unternehmen an die Börse zu bringen, die ja fast keinen Umsatz machten oder zumindest sehr, sehr wenig Gewinn auch nur. Und die Unternehmen, über die wir jetzt reden, die sind alle schon ein paar Jahre alt zumindest. Und da findet auch schon Geschäft statt. Das sind keine Garagenbuden mehr, die da eben an die Börse gehen.
Okay, und die Ankündigung, dann an die Börse zu gehen, ist normalerweise sozusagen eher am Ende dieser Entwicklung. Trotzdem sprechen ja derzeit auch viele Experten von einer Blase. Das heißt, Sie sehen bei einigen Unternehmen, jetzt sicherlich nicht bei Facebook oder Twitter, die Sie ja eben schon erwähnt haben, sondern bei kleineren Unternehmen durchaus die Gefahr, dass da eben mit diesen angekündigten Börsengängen eine Überschätzung sozusagen des Werts stattfindet. Wie verlässlich sind denn die Daten, die da momentan kursieren? Also es gibt ja schon Bewertungen.
Also das muss man schon ein bisschen ausdifferenzieren. Tatsächlich gibt es im Moment jetzt nicht so ganz schrecklich viele Börsengänge, insbesondere auch nicht von kleinen Unternehmen, die angekündigt sind. Aber eine Blase, die muss nicht allein jetzt nur aus Börsengängen bestehen. Also Facebook hat das vorgemacht. Facebook hat enorme Mengen auch an Kapital eingesammelt, ohne dafür schon an die Börse gehen zu müssen. Und auch dieses Kapital wird natürlich mit einer Unternehmensbewertung quasi dem Unternehmen zur Verfügung gestellt, die ja eben zunächst mal spekulativ ist. Das heißt, wenn, nur mal um da ein Verständnis für zu vermitteln, wenn ich beispielsweise hergehe, 5% meines Unternehmens eben an einen Investor verkaufe und ich bekomme halt für diese 5%, ja, sag mal 1 Milliarde Dollar, dann ist das implizit eben eine Unternehmensbewertung von 20 Milliarden Dollar für das ganze Unternehmen. Und eben durch diesen Mechanismus, durch diese impliziten Bewertungen, bewegt sich eben Facebook momentan in einer Größenordnung von 70 bis 100 Milliarden US-Dollar. Das heißt, das letzte Mal, als Geld eben eingesammelt wurde, entsprach das einer Bewertung für das Gesamtunternehmen in dieser Größenordnung. Das heißt, dieses Gefühl, Blase oder diese Frage von Unternehmensbewertungen, die stellt sich nicht erst in dem Moment, wenn ich an die Börse gehe, sondern schon dann, wenn ich halt in größerem Umfang Geld einsammle.
Wir haben jetzt schon über verschiedene Blasen gesprochen. Es sieht so aus, als würden Sie das jetzt gerade so ein bisschen ruhiger einschätzen, diese Situation mit der Blase heutzutage nicht ganz so dramatisch sehen. Was mich mal interessieren würde, ist, wie wirkt sich denn das auf die Unternehmenskultur aus, also auf Innovationen, wenn man sich in so einer Situation befindet, wo man eben auch darüber spekuliert, ob es sich jetzt wieder um eine Überbewertung handelt und da sicherlich auch ein paar Unternehmen mitschwimmen einfach.
Zunächst mal korrigierend, ich sehe das nicht ganz gelassen. Also ich bin mir ganz sicher, dass es da auch eine Menge enttäuschte Gesichter in ein paar Jahren geben wird, weil nicht jedes dieser Unternehmen, was im Moment diese hohen Bewertungen bekommen hat, wird die rechtfertigen und da wird mancher sehr, sehr unglücklich werden. Das ist aber normal so in spekulativen Märkten. Das andere Thema, was Sie ansprachen, ist sicherlich ein hochinteressantes. Tatsächlich, sag ich mal, weckt eine Entwicklung wie die, die wir derzeit beobachten, natürlich auch Begehrlichkeiten bei Investoren. Man sieht da Chancen, eben auch schnelles Geld zu machen. Und auch bei Unternehmensgründern fokussiert man sich dann vielleicht einfach auf Themen, wo man ja eben schnelles Wachstum oder Chancen sieht, das Unternehmen dann eben meistbietend sozusagen eben für einen hohen Betrag zu verkaufen. Das kann man in Deutschland sehr schön verfolgen. Bekannt sind da beispielsweise die Samwa-Brüder, die halt relativ schnell immer, wenn Geschäftsmodelle in den USA erfolgreich werden, eine deutsche oder in anderen Ländern eine Kopie dieses Geschäftsmodells aufsetzen, schon mit der klaren Absicht, dieses Unternehmen dann hinterher dem ursprünglichen Gründer aus der USA zu verkaufen, wenn die halt groß genug sind, um international zu expandieren. Das ist ein sehr schönes Geschäftsmodell, das machen die auch sehr gut. Das führt aber natürlich dazu, dass dass eben nichts wirklich Neues entsteht, ne? Weil da werden ja nur Dinge nochmal kopiert in neuen Märkten, die nicht neu sind, also wo wirklich keine Innovation stattfindet. Weiterhin ist es natürlich auch schwer, Investoren einzuwerben für Ideen, für Geschäftsmodelle, die daraus entstehen, die eben nicht dieses sehr schnelle Wachstum ermöglichen, sage ich mal, was einige andere einfache Geschäftsmodelle halt mit sich bringen. Also in den USA ist inzwischen fast so, wenn ein Unternehmen nicht die Chance hat, wirklich in so einen Milliarden-Dollar-Bewertungsbereich halt hineinzukommen, dann muss man sich fast schämen und es ist unter Umständen schwierig, dafür einen Investor zu finden. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das zeigt so eine gewisse Tendenz. Und in einem größeren Kontext, sage ich mal, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Märkte oder die Industrien, in denen halt überhaupt geforscht wird und in die Geld hineingesteckt wird. Man hat vor 8 bis 10 Jahren gesagt, okay, der nächste große Bereich, in dem das stattfindet, beispielsweise wird die Biotechnologie sein oder die Nanotechnologie. Das ist im Moment sehr schwierig in diesen Bereichen beispielsweise, die eventuell auch sehr vielversprechend sind, Unternehmen aufzubauen und finanziert zu bekommen, weil die Investoren einfach mit Geld, was sie eben in diese IT-Welt hinein investieren, schneller Geld verdienen können. Also da dauert es manchmal nur ein paar Jahre, bis man eben Milliardenunternehmen halt stehen hat und dann kann man seinen Exit machen, dann kann man sein Geld wieder rausziehen, während eben in diesen anderen Bereichen oder man denke auch an die Solarindustrie oder ähnliches, da dauert es einfach länger, bis die entsprechenden Fertigungsstrukturen, Fabriken etc. aufgebaut sind und eben auch eine gewisse Marktdurchdringung da erreicht ist. Also das hat durchaus Auswirkungen, so ein Hype, selbst wenn man nicht ihn gar Blase nennen möchte, und die Auswirkungen sind nicht immer nur positiv auf andere Wirtschaftsbereiche.
Mit dem Blogger und Entrepreneur Markus Breuer sprachen wir über den derzeitigen Börsenhype um Internetfirmen.
man kann es hören und blasen überall, sieht dann seinen Track Bubbles Everywhere. Ceylon Seed, das ist ein Elektromusiker aus Paris, der veröffentlicht seine Sachen unter CC-Lizenzen im Netz. Wir bleiben also in der Internetblase, die entsteht ja meist im Zusammenhang mit Börsengängen. Aber die Investitionen in Startups setzt ja schon zu einem viel früheren Zeitpunkt ein.
Da stellen nämlich Investoren jungen Firmen Anschubfinanzierungen zur Verfügung, sogenanntes Venture Capital, damit diese überhaupt erstmal ihre Ideen umsetzen können. Und diese Investitionen, die gelten als sehr riskant, können aber natürlich auch sehr lukrativ sein, wie zum Beispiel das Facebook ja bewiesen hat. Auf jeden Fall gilt aber, wer so ein Geld investiert, den sollte es auf jeden Fall nicht schmerzen, wenn es des Öfteren auch mal verliert. Die Aztag Capital AG aus Berlin scheint sich diese Devise zu eigen gemacht zu haben. Einen ihrer Köpfe, den Immobilienexperten Jörg Duske, hat Lars Überland via Skype aus einem Seed Camp in Slowenien ans Mikrofon geholt.
Der Grund, weshalb wir das machen, ist natürlich, ich sag mal, einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Jetzt darf man das allerdings auch nicht so hoch ansetzen. Also es geht sicherlich auch darum, Geld zu verdienen, aber beides miteinander zu verknüpfen, das ist, ich sag mal, unsere Mission.
We finance ideas, so lautet der Firmenslogan des Berliner Risikoinvestors Aztag Capital. Aber was sind das überhaupt für Leute, die ihr Geld in die Firmenideen euphorisierter junger Internet-Nerds stecken?
Das sind Leute, die zu viel Geld auf dem Konto haben und nicht mehr als einen Schnitzel am Tag essen können und wollen und sich dann überlegen, was sie mit dem Geld machen.
Ah ja, die Aztag Capital ist ein kleiner Betrieb von gelangweilten Schnitzelessern. Ein CEO, platt ausgedrückt Geschäftsführer, eine PR-Frau und der Development Manager. Der CEO ist Dr. Horvath, verwaltet die Connections, ohne die auch auf dem kleinen Geldmarkt wohl nichts läuft, sein Netzwerk in Berliner Unternehmerkreisen und 20 Stunden in der Woche arbeitet er noch als Zahnarzt.
Er sagte mal, er muss was Vernünftiges tun, er muss am Ende des Tages wissen, was er geschaffen hat. Und bei Investments, da wissen sie das oft nicht wirklich.
Und das mag einen Teil des Reizes am Risikoinvestment ausmachen. Der Mann für die Ideen heißt jedenfalls Jörg Duske. Das ist der Mann, mit dem wir hier skypen, weil er mal wieder nicht in Berlin anzutreffen war, sondern auf Talentsuche in Ljubljana. Duske war 20 Jahre im Berliner Immobiliengeschäft tätig und nach einer Auszeit hat er 2008 mit dem Zahnarzt Dr. Horvath die Aztag Capital AG aufgemacht. Horvath ist 52 und Duske 48. Ein jovialer Mann, der auf jedem Foto, das man sieht, lacht, sogar hier jetzt auf dem Monitor, oder zumindest grinst er heftig. Vielleicht hängt das zusammen mit diesem Ausdruck, den manche Leute auch für die Einlagen solcher Investitionspools benutzen. Spielgeld.
Also gut, wir sind keine karitative Veranstaltung. Wir müssen Geld verdienen, das ist klar. Man kann sich wirklich mit Geld alle Sorgen kaufen, die man sonst vorher nicht hatte. Und wenn wir kein Geld verdienen, dann ist Game Over.
Als Spielgeld im Topf liegen bei Ihnen 10 Millionen Euro, die gut verteilt investiert werden. Und wenn einer rausgeht und verkauft, wird das Geld, was dann reinkommt, wieder reinvestiert.
Das ist Familiengeld von Dr. Horvath und von meiner Familie. Und wir sind sozusagen das Core-Team der Aztag Capital AG in Berlin und investieren eigenes Geld, ja.
Aztag Capital ist in der Kapitalisierungskette einer neuen Idee immer ziemlich früh dran. Nämlich in der Seed-Phase, der Keimphase.
Seed bedeutet, da gibt es jemanden mit einer Idee, also ein Team. Und da ist eigentlich oft noch gar nichts, außer eine überzeugende PowerPoint-Präsentation und ein bisschen was drumherum.
Dann werden Startups oft von sogenannten Business Angels betreut. Erfahrenen Unternehmern, die als Mentoren die Geschäftsanfänger beraten. Für die Venture-Kapitalgeber wird es interessant, wenn die Keimlinge dann anfangen zu wachsen.
Die Tickets, die wir investieren, ist im Seed-Bereich zwischen 20.000 und 50.000 Euro. Das sind oft Leute mit Ideen, die etwa einen Prototyp bauen müssen. Und dann gibt es Early Stage, wo wir zwischen 100.000 und 300.000 pro Company investieren. Und in der Regel muss man immer noch weitere Mittel vorhalten, weil Businesspläne, das sind Science-Fiction. Das sind Hypothesen, die man versucht umzusetzen.
Duskes Firma investiert übrigens nicht nur in Internet-Startups wie ein alternatives Bezahlsystem, die Lehrbuchausleihe PaperSea oder ein Spieleportal für Casual Games namens PopMog. Estac Capital investiert auch in Ladetechnik für Elektrofahrzeuge, Verkehrsinfrastruktur bis hin zur metallurgischen Reinigung von Silizium.
Also die Internet-Startup-Szene hat sich in den letzten Jahren sehr gut ausgebildet in Deutschland und mehr oder weniger wird Berlin mittlerweile als das Internet-Silicon Valley-Mekka quasi gehypt, mittlerweile auch von der amerikanischen Presse. Ich denke, es hat sich sehr viel verbessert. Junge Unternehmen mit guten Ideen bekommen sicherlich leichter Geld, als es noch vor 5 oder gar vor 10 Jahren war.
Und so kann Estac Capital voraussetzen, dass um die Startups, derer sie sich annehmen, bereits ein Netzwerk drumherum ist, das das Unternehmen fördert und in dem bereits möglichst viel Wissen steckt. Wissen und Geld wird auch bei den Seedcamps verteilt, die Estac Capital initiiert. Eine Art Wanderzirkus, in dem junge Startups ihre Ideen vorstellen. Aus so einer Veranstaltung haben wir den Herrn Duske ja auch mitten rausgeskypt.
Heute wurden hier, ich glaube, 15 Companies vorgestellt. Jeder hat 5 Minuten gepitcht. Teilweise sehr interessante, sehr coole Typen dabei, die wirklich gut wissen, was sie wollen.
Und es macht ihm nicht mal Sorgen, dass auch die Investoren-Konkurrenz anwesend ist.
Von Konkurrenz kann man aus meiner Sicht nicht wirklich reden. Es ist eine große Community der Investoren und wir sitzen alle im gleichen Boot und wollen das Gleiche erreichen. Es werden oft syndizierte Deals gemacht mit mehreren zusammen und das ist auch ein Aspekt, um einfach Risiken zu minimieren und auch Investments aufgrund von Special Knowledge, was teilweise ja vorherrscht, zu leveragen.
Ja, wahrscheinlich muss man so sachlich reden, wenn es einem nicht das Herz zerreißen soll bei all dem Geld, das man aufs Spiel setzt.
Bei 10 Investments gehen in der Regel 5 pleite, 2 bis 3 verdienen das Geld und 2 bis 3 dümpeln so vor sich hin. Also das ist ein Risiko, mit dem muss man einfach in diesem Business leben.
Love Überland war das über den Risikoinvestor Estac Capital AG.
Ja, das sind die Leute, denen man nicht nachts begegnen möchte. Ne? Zum Schluss unseres Themenblocks lassen wir nochmal die Blase hörbar platzen. Making Bubbles heißt der Titel von Brownstone Megaphone aus Brooklyn. Und auch diese Nummer gibt's als CC-Gratis-Download im Netz. Der Link steht in unserer Playlist unter breitband.deradio.de.
Medien und Meinungen.
Im Studio ist meine Kollegin Vera Linz mit weiteren aktuellen Themen und Meldungen. Erstes Thema: Medienrechtsposse mit Christoph Käse, Konzerngeschäftsführer Public Affairs bei Springer.
Ja, das ist ausgerechnet der Mann, der als Cheflobbyist für ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger auftritt. Und er hat in dieser Woche die von ihm verfochtenen Prinzipien außer Kraft gesetzt, und zwar für sich selbst. Das sorgte natürlich für Aufregung in der Netzgemeinde. Angefangen hat das Ganze mit einem Artikel des Bloggers Markus Hündgen, alias @videopunk. Der hatte sich auf blog.zdf.de mit der Tatsache auseinandergesetzt, dass Livestreaming-Angebote, wie sie YouTube für Deutschland zum Beispiel auch plant, nach hiesigem Recht durch die Medienregulierung eventuell genehmigt werden müssen. Denn alles, was mehr als 500 Nutzer zum gleichzeitigen Empfang hat, könnte unter Rundfunk fallen und darum genehmigungspflichtig sein. Gleiches könnte auch zutreffen auf bild.de, schlussfolgerte Videopunk, da dort ganze Fußballspiele übertragen werden. Und er titelte seinen Artikel mit Springer ohne Lizenz. Das konnte Christoph Käse nicht unwidersprochen lassen. Er kommentierte das auf seinem Blog und übernahm dazu 1:1 den Artikel und ein Foto von Markus Hündgen, das er im Netz gefunden hatte, ohne den Urheber zu nennen. Das macht man natürlich nicht und schon gar nicht nach den Prinzipien eines Christoph Käse, fand auch Marius Sixtus, der das Foto geschossen hatte und unter CC-Lizenz freigegeben hatte und in einem sehr amüsanten und suffisanten Statement eine Mahngebühr von 1.000 Euro plus Mehrwertsteuer einforderte, darunter ein frecher Zuschlag von 500 Euro. Und schlussendlich einigte sich Käse mit Sixtus auf eine 1.000 Euro Spende an Creative Commons, nachdem er vorher erstmal 50 Euro nur geboten hatte. Also kleiner Tipp für alle, die auch mal abgemahnt werden von Springer. Käse hat eine Argumentation geschrieben und die kann man nachlesen auf netzpolitik.org.
Wobei das jetzt ganz deutlich kein Aufruf zum Rechtsbruch ist. Nächstes Thema, Kino.to ist zurück.
Ja, Anfang Juni wurde das Filmstreaming-Portal ja mit einer Polizeiaktion vom Netz genommen. Jetzt gibt es einen Nachfolger. Unbekannte betreiben ein ähnliches Angebot seit Montag unter der Domain kinox.to. Die Homepage ist zurzeit nur schwer erreicht. Bei mir ist es gerade nicht gelungen. Aber wie es heißt, wenden sich die Betreiber dort mit einer Botschaft an die Filmbranche und an die Behörden, die da lautet: Denkt ihr wirklich, ihr könnt uns stoppen, nur weil ihr haufenweise Geld habt? Die Gesellschaft zur Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen, GVU, ist nicht überrascht über die Wiedergeburt von kino.to, war aber überrascht, dass es so lange gedauert habe. Das zeige, wie empfindlich die Aktion der Generalstaatsanwaltschaft Dresden die Szene getroffen habe.
Letztes Thema, Google plant Superdatenbank.
Ja, das schrieb süddeutsche.de in dieser Woche. Das Projekt firmiere unter dem Kürzel DDP und konkret gehe es dabei um eine Dienstleistung für die Werbeindustrie. Künftig sollen Werber bei Google den Zugang zu bestimmten Verbrauchergruppen kaufen können, fein säuberlich nach Interessen sortiert. Und prompt gab es auf diesen Artikel von süddeutsche.de Widerspruch im Netz, zum Beispiel von Thomas Knüver auf seinem Blog indiskretions-ehrensache.de. Er spricht von einem Tendenzjournalismus, der zur Propaganda ausartet. Tatsächlich gehe es nämlich bei Google um eine komplexe Datenaggregation, um das anonymisierte Targeting zu verbessern. Und diese Idee dürfe man zwar durchaus verwerflich finden, sollte aber erwähnen, dass auch süddeutsche.de entsprechende Möglichkeiten bietet. Und so kritisiert er weiter, komplett verschwiegen werde auch, dass der konkrete Verkauf von Personendaten leider ein in Deutschland legales Geschäft ist.
Ein Thema, das weiter diskutiert werden muss. Danke, Vera Linz. Wir bleiben bei Google. Gleich mehr zum vom Google geförderten Institut für Internet und Gesellschaft. Und auch YouTube gehört ja zu Google.
Und da geht es jetzt um ein Aufregerthema. Das geistert nämlich gerade durchs Netz. Der GEMA-Streit um die Musikrechte zu Nina Paleys Film Sita Sings the Blues. Bisher zu sehen bei YouTube. Aber erstmal hören wir Musik aus diesem wunderschönen animierten Creative Commons Werk. Und die stammt aus dem Jahr 1927 von der US-amerikanischen Jazzsängerin Annette Henshaw. Who's that knocking at my door?
Who's that knocking? Don't stand outside there. Come on in here. I just had a sort of feeling this morning. Something good was gonna happen today. Now there comes a sound without any warning. I just know it's good luck coming my way. Goodness gracious, can it be? Someone's coming back to me. Who's that knocking at my door? I've been waiting oh so long. I'll just die if I'm wrong. Who's that knocking at my door? I know it can't be the mailman, the coal man, the ice man. They
even here today. Can't beat the grocer, the butcher, the baker, they don't know it that way. If my sweet is there outside, my arms and my heart are open wide. Who's that knocking at my door? Me, oh my, my, oh me, guess I'm having company. Who's that knocking at my door? See the time, it's 8 o'clock, sounds like a familiar knock. Who's that knocking at my door?
Netzmusik im Deutschlandradio Kultur aus dem Film Sita Sings the Blues. Den Link zum hübschen Video, den finden Sie in unserer Playlist unter breitband.de/radio.de. Aber den ganzen Film, den kann man nicht mehr problemlos bei YouTube sehen, und darüber hat sich jetzt die US-Filmemacherin und Free-Culture-Aktivistin in einem an die GEMA gerichteten Video beschwert.
Guten Tag, I'm Nina Paley and I made the animated feature film Sita Sings the Blues. Unfortunately, SME, that's Sony Music Entertainment, music content is not available in Germany because GEMA, which stands for Gesellschaft für musikalische Aufführungs, or German Entitlement Music Authoritarians, has not granted the respective music publishing rights. Well, GEMA, here's the contract I signed with Sony ATV in 2009. Enjoy and Dankeschön.
Also im Kern fragt Nina Paley da öffentlich sich und auch gleich die GEMA, warum denn da bei YouTube jetzt diese Meldung kommt, dieser Content von Sony ist gesperrt, weil die GEMA die Rechte dazu nicht freigibt.
Das sieht man ja auch bei vielen anderen Musikvideos immer wieder. Wem gehören denn in diesem Fall nun die Rechte?
Naja, das ist die Frage. Die Filmemacherin hatte ja extra mitfinanziert über Crowdfunding weltweite Rechte zu einigen Songs von Sony erworben und sich nun über die, wie sie sagt, Zensur durch die GEMA gewundert. Auf netzpolitik.org hat sich darüber eine riesige Diskussion entzündet und ich habe gestern mal bei der GEMA nachgefragt. Ihr Sprecher Peter Hempe sagt:
Wir haben gestern zum Beispiel noch einen Blogbeitrag zu dem Thema veröffentlicht, beziehungsweise sind auch auf der Diskussion auf der Webseite netzpolitik.org beteiligt. Wir haben auch jetzt heute gerade noch einmal versucht, die Künstlerin direkt zu kontaktieren. Sie hat vorher bei uns per Twitter angefragt. Wir haben auch geantwortet, möglichst schnell. Sie hat uns halt gefragt, warum wir das Video blockieren. Wir haben natürlich geantwortet, dass diese Sperrung nicht von uns ausgeht.
Und das war schon mal eine Überraschung. Aber wie ist das dann entstanden, dass der Film bei YouTube blockiert wurde?
Indem irgendein Rechteinhaber eben YouTube darum bittet, beziehungsweise YouTube sperrt die Videos vielleicht auch selbst. Das können wir nicht nachvollziehen. Das müssten tatsächlich Fachanwälte klären, ob Sony überhaupt dazu berechtigt gewesen wäre, diese Rechte weltweit einzuräumen, wenn sie hier in Deutschland quasi die GEMA mit der Wahrnehmung ihrer Rechte beauftragt hat.
Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Es vertritt nicht die GEMA die Rechte von Sony?
Ja, eben. Aber in Deutschland heißt das unter den rechtlichen Bedingungen hier. Und insofern war diese weltweite Lizenzvergabe an die Filmemacherin irgendwie nicht ganz wasserdicht. Auch beim GEMA-eigenen Blog wird darüber diskutiert, seitenlang, eben vor allem auch bei netzpolitik.org. Und da gibt es zum Beispiel diese Deutungsversuche. Hier versucht die GEMA, die Schuld auf YouTube abzuwälzen, das schreibt einer oder ein anderer. YouTube und die Plattenfirmen sperren die Videos, um Druck auf die GEMA auszuüben. Da läuft ja nur noch ein Gerichtsverfahren zwischen GEMA und YouTube. Wir haben darüber berichtet, nachdem die Verhandlungen geplatzt sind.
Gibt es denn da einen neuen Stand?
Nee, also nicht richtig. Es ist Stillschweigen vereinbart. Aber zumindest habe ich dem GEMA-Mann so ein bisschen noch abbringen können. Es geht gar nicht so sehr ums Geld, um diese angeblichen 12 Cent pro Stream. Die GEMA will tatsächlich viel weniger. Es geht ja vor allem um eben verbindliche, nachprüfbare Verfahren. Und ich habe Peter Hempel da mal gefragt, wie denn eigentlich nach solchen Fällen gesucht wird, ob es da sowas wie ein automatisches Erkennungssystem gibt.
Da können sich zum Beispiel Rechteinhaber anmelden, das nennt sich, glaube ich, Content-ID, und können Melodien zum Beispiel oder bestimmte Textpassagen und so weiter erkennen lassen und dann automatisiert sperren. Oder beziehungsweise dann werden sie gar nicht veröffentlicht, wenn ein Video diese Melodie enthält oder diese gesprochene Textpassage oder sonstiges.
Tja, natürlich läuft da bei YouTube auch ein automatisches Scannen aller frisch hochgeladenen Titel regelmäßig immer.
Also da werden wir bestimmt noch von hören. Mhm. Und wir hören jetzt erstmal eine neue Musik.
Ja, noch eine aus diesem Film, Sita Sings the Blues, noch so eine alte Nummer von Annette Henshaw. If you want the rainbow, you must have the rain.
What does it matter if rain comes your way and raindrops patter all day? The rain descending should not make you blue. The happy ending is waiting for you. Take your share of trouble, face it and don't complain. If you want the rainbow, you must have the rain. Happiness comes double after a little pain. If you want the rainbow, you must have the rain. What if your love affair should break up, as they sometimes will? When you kiss and make up, boy, what a thrill. Sadness ends in gladness, showers are not in vain. If you want the rainbow, you must have the rain. Look for brighter weather, or watch for the sun again. If you want the rainbow, then you must have the rain. Pull yourself together, whistle a happy strain. If you want the rainbow, then you must have the rain. So if your lucky star deserts you, and if shadows fall, even though it hurts you, laugh through it all. Be a cheerful loser, you have the world to gain. If you want the rainbow, why, you just must have the rain.
Historische Musik aus dem CC-Film Sita Sings the Blues. Diese einzelnen Titel können Sie noch bei YouTube sehen. Wir haben es gesagt, auch YouTube gehört ja zu Google und der Netzgigant scheint jetzt sein Imperium immer weiter ausbauen zu wollen. In dieser Woche wurde gerade in Berlin ein ganz neuer Zweig vorgestellt.
Genau, in der deutschen Hauptstadt soll es ab Oktober ein Institut für Internet und Gesellschaft geben. Es soll an der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität angesiedelt werden, arbeitet interdisziplinär und will sich grob mit Geschäftsmodellen im Netz beschäftigen und mit Formen des Rechts in einer digitalen Gesellschaft. Im Prinzip ist das ja erstmal eine gute Nachricht, da es Vergleichbares in der deutschen Forschungslandschaft eben noch gar nicht gibt. Problem ist allerdings, dass es für dieses Institut bislang nur einen einzigen Sponsor gibt und das ist nämlich Google.
Ja, und da tauchen natürlich Fragen auf um die Unabhängigkeit eines solchen Instituts, um die deutsche Forschungslandschaft überhaupt in diesem Bereich. In Feuilletons und Blogs wird das reichlich diskutiert.
Ja, und auch unser Kollege Philipp Banse hat sich in die Debatte eingeschaltet. Mit ihm haben wir genau darüber gesprochen, nämlich wie unabhängig denn dieses Institut ist.
Also Google zahlt in 3 Jahren 4,5 Millionen Euro. Das sind pro Jahr 1,5 Millionen Euro für dieses Institut. Das höchste Gremium wird das Kuratorium sein und darin wird auch die Fördergesellschaft, sprich in diesem Fall Google, vertreten sein. Offiziell heißt es, dass Google in keiner Weise auf die Forschungsinhalte Einfluss nehmen will und dass die Forscher völlig unabhängig sich ihre Fragen stellen und danach forschen. Und es soll auch einen wissenschaftlichen Beirat geben mit maximal 12 international anerkannten Wissenschaftlern, die diese Arbeit eben überprüfen und auch darauf achten sollen, ob denn die Wissenschaftler unabhängig arbeiten. Meine Kritik daran ist jetzt, dass das formell zwar so sein mag, dass Google sicher nicht den Wissenschaftlern vorschreiben wird, woran sie zu forschen haben und sie werden da sicherlich auch keinen Einfluss nehmen, aber dass es diese Schere im Kopf gibt. Wenn ich ein Wissenschaftler bin und auf einer Stelle sitze, die für 3 Jahre zu 100% von Google finanziert wird und ich, wie Jeanette Hofmann zum Beispiel, die eine Forschungsdirektorin zu Datenschutz forsche, dann behaupte ich, dass die Gefahr relativ groß ist, dass man sich irgendwann fragt, nicht, ob ich Google verschweige oder nicht, sondern die Gefahr da ist, dass ich Google vielleicht nicht ganz so hoch hänge und dass ich mich frage, wenn ich mich mit Datenschutz beschäftige, muss ich Google schon im Titel angreifen oder tut es das vielleicht auch, wenn ich es im letzten Kapitel erwähne? Also diese Gewichtung, da kann mir einfach niemand erzählen, dass das keine Rolle spielt, wenn ich als Wissenschaftler zu 100% von der Finanzierung dieser Firma abhängig bin. Und ich finde, das ist ein absolut unglückliches Konstrukt, dass sich, sagen wir mal, die Wissenschaftler in meinen Augen ohne Not diesem Verdacht aussetzen. Das finde ich ein Armutszeugnis.
Naja, du sagst ohne Not. Auf der anderen Seite ist in Deutschland so im Bereich der Internetfolgeforschung ja auch nicht so wahnsinnig viel passiert, ne? Also es scheint ja nicht unglaublich viel Bereitschaft zu geben, diesen Zweig in irgendeiner Form zu fördern.
Das ist das Problem. Ich sage ohne Not, weil die Summen, die da im Spiel sind, 1,5 Millionen pro Jahr, jetzt nicht so bombastisch sind, dass man das Gefühl hatte, die seien in der deutschen Forschungspolitik nicht aufzutreiben, wenn denn der Wille bestünde. In der deutschen Forschungslandschaft ist es ja nicht so, dass sich da niemand mit beschäftigt, mit diesen Themen. Mein Eindruck ist nur, dass vor allen Dingen geforscht wird zu Technik, dass diese Forschung sehr praxis- unternehmensnah ist, weil natürlich viele Drittmittel da auch drin sind. Und was in Deutschland nicht komplett unter den Tisch fällt, aber doch, finde ich, zu kurz kommt, ist eben diese sozialwissenschaftliche Befassung mit dem Thema, welche Folgen hat eigentlich der Einsatz von Technik? Was bedeutet das für unsere Gesellschaft, für unser Recht, für unsere Beziehungen zueinander, für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft, dass alles vernetzt ist, dass überall Technik auftaucht, dass alles digitalisiert wird, etc. etc. Das findet in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung, vereinzelt an einzelnen Instituten, an einzelnen Fakultäten, von einzelnen Wissenschaftlern sehr gut und sehr engagiert erforscht statt, aber eben nicht unter einem Dach. Und ich finde es so ein bisschen bedauerlich, dass eben Google kommen muss, um dieses eine Haus mal anzustoßen. Google erhofft sich, sagen sie, mehr Einblicke in die zentraleuropäische Mentalitätslage, wie hier so mit diesen ganzen Fragen Datenschutz, Recht, Urheberrecht etc. umgegangen wird, weil sie da natürlich auch ein paar Mal angeeckt sind. Wenn man die ganze Zeit von Netzneutralität redet, ja, und das immer wieder thematisiert und aus ganz verschiedenen Bereichen beleuchtet, dann ist das irgendwann, wird das aufgegriffen. Wenn dann so ein Institut sagt, wir haben hier Netzneutralität, dann kommt das irgendwann in der Tagesschau vor und dieser Begriff wird zu einem Allgemeingut. Und wenn die Leute das hören, Netzneutralität, dann denken die irgendwann, aha, den Begriff an sich muss ich nicht mehr in Frage stellen, der ist in die Debatte eingeführt, der ist an sich gut, weil alle reden drüber. Und deswegen ist es wichtig, welche Begriffe da verwendet werden, in welche Richtung geforscht wird. Und das ist natürlich so ein bisschen die Gefahr und das ist natürlich, glaube ich, was hinter diesem Engagement von Google auch steckt. Sie wollen langfristig diese Debatte beeinflussen. Das tun sie in Amerika schon, weil sie da unter Beschuss geraten. Sie haben sehr große Macht angehäuft. Das gibt jetzt eine starke Debatte darum, ob sie reguliert werden sollen, wie man Google kontrollieren kann. Und das, glaube ich, haben sie in Europa verstanden, dass sie da gegensteuern müssen. Und das tun sie mit diesem Institut auf eine sehr subtile Art, dass sie halt so ein bisschen die Debatte, den Diskurs mit Stichworten bestücken und befüttern und so ein bisschen mitdefinieren wollen, worüber hier eigentlich geredet wird und welche Begriffe als normal und akzeptiert gelten und welche als eher so ein bisschen strittig gelten.
Hört sich ein bisschen hinterhältig an, aber es ist ja schon explizit auch eine Formulierung sowohl von Google als auch von diesem Institut, dass sie sagen, sie kümmern sich in Zukunft auch darum, dass Drittmittel noch von anderen Seiten kommen.
Das, denke ich, ist auch der einzige Weg, wie man jetzt darauf reagieren kann. Google hat das angeschoben, ganz klar, auch mit der Ansage, wir wollen, dass andere dazukommen. Und ich denke, das ist der einzige Weg, um diesen Verdacht auch des Google-Instituts zu tilgen, dass sich jetzt die deutsche Forschungspolitik da drauf wirft, das Institut mit Geld zuwirft, sodass sie sich dann halt irgendwann nicht mehr erklären müssen, dass sie auch wirklich unabhängig sind, sondern dass sich das von selber ergibt.
Nun passiert ja im Netz schon lange auch so eine Reflexion selbst über gesellschaftsrelevante Themen in Blogs. Kann man fragen, braucht man denn sowas überhaupt, so eine Wissenschaft dann als Überinstanz?
Definitiv. Das ist kein Entweder-Oder, das ist ein Nebeneinander, das muss sich gegenseitig befruchten. Aber natürlich brauchen wir eine ausgeprägte, staatlich finanzierte, voll durchfinanzierte Forschung zu den Wechselwirkungen von Internet und Gesellschaft.
Mit Philipp Banse sprachen wir über das neue Institut für Internet und Gesellschaft, das Google in Berlin finanziert. Und wir bleiben bei Google. Mit Google Plus hat das Unternehmen ja einen neuen Dienst lanciert, der als direkte Konkurrenz zu Facebook zu verstehen ist und eigentlich auch ganz positiv aufgenommen wurde. Allerdings gibt es seit ein paar Tagen nun eine immer heftigere Debatte um die Regel, dass man hier als User Klarnamen verwenden muss, weil einigen Bloggern, die den Dienst mit ihren Pseudonymen nutzen, kurzerhand der Google-Account gesperrt wurde, wird jetzt von vielen Seiten das Recht auf Pseudonyme gefordert. Brauchen wir das tatsächlich? Das haben wir den Autoren und Blogger Don Dahlmann gefragt.
Ja, sollten wir auf jeden Fall haben, denn nicht jeder möchte mit seinem Klarnamen im Internet zu lesen sein. Das kann ganz einfache Gründe haben, zum Beispiel, dass man den Kollegen gegenüber nicht zeigen möchte, auf welchen Seiten man unterwegs ist oder was man so in seiner Freizeit macht. Das ist ja auch völlig legitim. Das kann aber auch politische Gründe haben, denn nicht alle Menschen leben in einer Demokratie wie hier in Deutschland. Wir haben es gerade auch in Nordafrika gesehen, Ägypten, Tunesien, anderen Ländern. Da hat Facebook und haben Twitter eine ganz große Rolle gespielt und das deswegen auch, weil man dort eben auch mit Pseudonym arbeiten kann, also eben nicht mit seinem richtigen Namen. Sie möchten vielleicht nicht immer direkt einen Aufruf zu einer Demonstration oder zu anderen Geschichten mit ihrem Nachnamen unterschreiben, weil sie wissen, dass sie dann Repressionen erleiden können, dass ihre Familien betroffen sind oder andere Sachen. Dementsprechend brauchen wir ein weltweit geltendes Recht auf ein Pseudonym und das sollte auch nicht angetastet werden.
Und das sollte für alle Dienste gelten?
Das sollte für alle Dienste gelten. Ich mache da keinen Unterschied zwischen Twitter, Facebook oder anderen Internetdiensten. Das ist natürlich gegenüber Behörden was anderes, da werde ich mich mit einem Klarnamen ausweisen müssen. Aber bei Facebook muss ich das eben nicht. Google hat im Moment bei Google Plus, bei diesem neuen Netzwerk, was es gibt, die Politik im Moment zumindest, dass keine Pseudonyme zugelassen sind. Ich halte das für einen großen Fehler. Einerseits, weil es Leute abschreckt, diesen Dienst zu benutzen von vornherein. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, hat Google selber gesagt im Februar dieses Jahres noch in einem Blogposting, dass es eigentlich ein generelles Recht auf Pseudonyme gibt. Und ich denke, das sollten die sich dann auch mal wieder selber vor Augen führen und beherzigen und dann dementsprechend auch für Google Plus Pseudonyme zulassen. Man argumentiert, dass man sagt, wir wollen eben Spam vermeiden und andere Geschichten. Dann sage ich, ja, dafür gibt es aber klügere Algorithmen, die ich dafür einsetzen kann, die werden auch schon eingesetzt bei Google Mail, Gmail. Da werden die schon benutzt und die kann man sicherlich auch auf Google Plus benutzen.
Argument ist ja, dass Sie gesagt haben, wir wollen eine Diskussion sozusagen oder ein Netzwerk zwischen real existierenden Menschen und nicht zwischen in einer virtuellen Community. Ist das nicht auch ein wichtiger Grund?
Nein, das ist für mich kein Grund, denn viele Leute, die ein Pseudonym benutzen, benutzen es als Marke. Da gibt es ja einige Beispiele für, die Enomane oder Sebaso oder MS Pro oder Plomplompom oder wie sie alle heißen. Nicht alle nutzen ihren Klarnamen als echten Namen im Internet, sondern benutzen ihr Pseudonym und für die ist das Pseudonym einfach, weil sie es auch über verschiedene Netzwerke hinweg benutzen. Also eben nicht nur bei Google, sondern eben auch bei Facebook, bei Twitter, in Mails, in Foren, in anderen Systemen. Für die ist das ein ganz wichtiges Pseudonym geworden und wie gesagt einfach auch eine Marke, mit der man identifiziert werden kann.
Okay, aber da sagen Sie es ja schon, man kann darüber identifiziert werden. Wenn man jetzt, fordern Sie denn sozusagen auch eine richtige Anonymität im Netz?
Absolut. Also eine richtige Anonymität muss gewährleistet sein. Es ist heute schon schwer genug, die herzustellen. Da muss man sich schon technisch ein bisschen auskennen, dass man noch eine komplette Anonymität hat, aber es geht noch. Und das sind auch Dinge, die nicht angetastet werden sollten. Und dazu gehört eben auch das Pseudonym, das ich frei wählen kann. Und dass ich meine Identitätsentscheidung auch frei wählen kann. Und da sollte auch nicht dran rumgerüttelt werden.
Wieso unterscheidet denn da Google zwischen seinen verschiedenen Diensten? Also wieso geht das Unternehmen da unterschiedlich vor?
Das ist eine gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann, weil ich nicht bei Google bin. Ich kann mir vorstellen, dass sie versuchen wollen, ein Netzwerk aufzubauen, was eben wirklich mit Klarnamen arbeitet, wo man halt auch Profile schärfer erstellen kann. Aber warum sie das jetzt machen, weil letztendlich ist es egal, ein Pseudonym ist genauso trackbar wie ein Realname, das sind letztendlich nur Worte, die ich da austausche. Warum sie das jetzt, warum sie da jetzt so drauf bestehen, kann ich wirklich nicht sagen.
Auf welcher rechtlichen Basis machen die das? Also es wurden ja offensichtlich einfach die Accounts ohne Vorankündigung gesperrt.
Ja, Hausrecht halt letztendlich. Ne? Also wenn man halt sagt, wenn ich eine Party gebe und du kommst rein und wirfst die auf den Boden und machst alles schmutzig, dann will ich dich nicht drin haben. Und Google kann sagen, wenn ihr hier reinkommt, dann bitte nur mit eurem Klarnamen und sonst dürft ihr eben hier nicht weitermachen. Ob das in Deutschland wieder rechtlich durchsetzbar wäre, wenn man es vor Gericht macht und so weiter, weiß ich nicht. Aber die können es zumindest erstmal in ihren AGBs reinschreiben.
Sehen Sie da eine allgemeine Tendenz im Netz allgemein, dass es in Richtung Klarnamen geht?
Es gibt eine Tendenz dazu, Klarnamen stärker zu benutzen. Vor 10 Jahren gab es im Internet eigentlich nur Pseudonyme. Kaum einer hat wirklich mit dem richtigen Namen gearbeitet. Heute ist es eher andersrum, einfach weil man auch wiederfindbar sein möchte. Das hat sehr viel damit zu tun, dass viele Selbstständige im Netz sind und das Netz eben auch nutzen, um sich zu vermarkten. Und dafür brauchen sie halt ihren Namen logischerweise und Adresse und Telefonnummer zumindest. Und dann ist halt Facebook sicherlich so ein großer Gleichmacher gewesen, weil dort es auch einfach angenehmer ist, wenn man alte Freunde und Bekannte treffen möchte, dass man eben dort seinen Klarnamen angibt. Ob sich das mal wieder in eine andere Richtung wenden wird, weiß ich nicht. Ich kenne mittlerweile viele, die sogar quasi 2 Klarnamen haben, also einen erfundenen und einen echten.
Das ist dann die andere Option. Mit dem Blogger und Autoren Don Dahlmann sprachen wir über die jüngste Klarnamendebatte rund um den Dienst Google Plus. Das war Breitband für heute. Weiter geht's mit der Deutschlandrundfahrt und dem Deutschlandspiel. Da können Sie auch ab sofort mitmachen, wenn Sie die Nummer 00800 22 54 22 54 wählen. Am Mikrofon hier verabschieden sich jetzt erstmal Katja Bigalke und Martin Riesel.
Und der hat noch eine Musik, und zwar geht's da ums Pitch Music Festival. Das findet morgen in Chicago statt, wird aber auch live im Netz übertragen und organisiert ist das natürlich von Pitchfork Media, diesem großen Netzmusikportal. Eine der Bands da ist Twin Sister, ein ganz junges Quintett aus Long Island. Mehr zu denen in unserer Netzmusik morgen 20 vor 12. Hier sind sie mit dem Song Bad Street und wir wünschen damit ein wunderschönes Restwochenende.
Tschüss.
Tschüss.